Beat, ich danke dir für den Einstieg. Ich weiß nicht, wer aufgeschreckt hat, aber viele wünschen sich näher zu Gott. Das ist heute einer der Hauptpunkte in der Predigt. Und ich sage euch, es ist sehr näher. Es ist sehr näher, wo wir Gott kommen dürfen und wo er uns gekommen ist. Und da werden wir heute einen Schwerpunkt haben drauf. Und dann bei dieser Fürbitte-Teil, das ist wirklich wie wenn es abgemacht gewesen wäre. Oder wir haben ja heute so, Kirche geht auch anders, täglich in den Häusern. Und ich glaube, gerade die Fürbitte, wenn man sie heute miteinander gelebt und erlebt hat, das ist so ein Aspekt, wo in den Häusern sicher noch mehr passiert. So die Nähe, das einander erzählen, das Anteil geben und Anteil nehmen. Ich finde es jetzt aber wunderschön, haben wir das auch am Sonntagmorgen dürfen teilen. Ich danke euch vielmals für die Offenheit und das einfach miteinander sein. Ja, Kirche geht auch anders. Wir sind da im zweiten Teil. Letztes Mal haben wir uns Gedanken gemacht über den Synagogen-Gottesdienst, wo die Juden und auch die Christen damals gemeinsam gefeiert haben. Und heute eben das täglich in den Häusern. Und dass Kirche anders geht, das muss einfach wahr sein, weil die Kirche, die Jesus als Messias und Sohn Gottes bezeugt und wo er in Bewegung gesetzt hat, das ist eine Kirche, die in Bewegung ist. Das ganze Universum ist in Bewegung, haben ja die Menschen herausgefunden, wo Gott geschaffen hat. Die Schöpfung und alles Leben drin ist in Bewegung, entwickelt sich, passt sich neuen Lebensumständen an. Und auch wir Menschen, wir dürfen in Bewegung sein und hoffentlich permanent in einem Lern- und Entwicklungsprozess. Wo Jesus den Heiligen Geist angekündigt hat, hat er gesagt, er wird euch alles weitere lehren. Also da brauchen wir einen permanenten Begleiter, den er uns geschenkt hat. Und heute geht es jetzt eben um den Aspekt. Kirche damals, zur Zeit von Jesus, täglich in den Häusern. Also nein, nicht zur Zeit von Jesus, wo er dann gegangen ist. Ist ja Kirche gestartet. Also gerade nachher. Und ich lese euch Text aus Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Was für eine Beschreibung von dieser Kirche, von dieser ersten Erweckung unmittelbar, nachdem die Jünger den Heiligen Geist bekommen haben und der Petrus eine leidenschaftliche Predigt gehalten hat und 3000 Menschen Jesus als ihren Herr anerkannt haben dort. Ganz ehrlich, ich mag den Text überhaupt nicht. Wirklich, der regt mich hier und da richtig auf. Das ist so harmonisch und so einfach nur BAM durch die Decke. Und wenn ich da eine Predigt höre darüber, dann denke ich immer, ja, nein, echt schwierig. Messe ich vielmal, dass ich an dieser Kirche gemessen werde. Super. Und wenn dann die Leute noch den Rückschluss ziehen, wenn wir nur genau so würden leben, dann würde auch die Erweckung passieren, dann ist der Stress von Dani wirklich komplett so. Dann, ja, mach das einmal. Gell? Klar, ich verordne noch jetzt. Leute, Häuser verkaufen, Pensionskassen plündern, alles teilen, los. Gell, irgendwie spüre das. Und jetzt darf ich sogar darüber predigen. Juhui, so, Gott hat Humor. Aber es steht in der Bibel und wir können so viel lernen aus dem Text. Ich habe mich bei der Vorbereitung wirklich ein bisschen dürfen versöhnen damit. Es war nur bedingt freiwillig. Da wird einfach beschrieben, wie die Kirche in den Häusern, was da für Aspekte drin sind. Genau, jetzt schauen wir uns ein paar Elemente an und vor allem auch Haltungen, die Menschen hatten in dieser ersten Gemeinde. Und nachher verlasse ich dann den Bereich noch ein bisschen. Kirche auch in den Häusern. Ein paar Elemente und Haltungen. Das Erste, was mich angekumpelt hat, ist die Gemeinschaft, eben täglich in den Häusern. Damals hatten nicht alle ihre eigenen vier Wände gehabt. Eine schöne Wohnung oder ein Haus, sondern da hat es Leute gehabt, die sind auf Reisen gsi in Israel. Die hatten kein Zuhause gehabt. Ich weiss auch nicht, wie fest es dort schon Hotel und so gegeben hat. Sondern da war man wirklich so auf Gastfreundschaft angewiesen gewesen, von Menschen. Und in dieser Kultur ist die Gastfreundschaft etwas total Zentrales gewesen. Jesus hat die selber verordnet, er hat mal 72 Jünger losgeschickt und gesagt, hey, geht euch Dörfer. Und wenn ihr in ein Dorf kommt, dann schaut, wo ihr willkommen seid. Und wenn euch jemand mit Frieden empfängt, dann bleibt dort. Zieht nicht um. Also er hat auf die Gastfreundschaft gezählt. Und Jesus selber hat die Gastfreundschaft mit seinen Jüngern auch erlebt. Wo er unterwegs war, steht nie, dass er irgendwo noch eine eigene Bleibung hatte. Er hat sogar mal gesagt, die Füchse haben ihren Bau. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf herlegen kann. Jesus selber hat das mit seinen Jüngern erlebt. Er hat Gastfreundschaft in Kapernaum genossen, beim Petrus und seiner Frau, lesen wir dort. Er hat dort ein Haus gehabt. In Bethanien ist er zum Lazarus, der Maria und der Martha und hat dort Gastfreundschaft geniessen. Und manchmal hat er sich auch mal selber eingeladen zum Essen, zum Beispiel beim Zachäus. Das klingt für uns jetzt ein bisschen frech, das war aber für den Zachäus eine mega Ehre und überhaupt nicht frech. Auf jeden Fall haben sie in den Häusern miteinander verbracht. Also wie wir in unseren Häusern, aber einfach nicht nur die kleine Familie oder ein Ehepaar, sondern immer noch ein paar mehr. So viel wie Platz war, nehme ich an. In verschiedenen Häusern. Und eben täglich, das fasziniert schon. Wir sind ja täglich in unseren Häusern, aber ich glaube nicht, dass wir unbedingt täglich Gastfreundschaft bräuchten. Wäre ein Übungsfeld. Der zweite Punkt, der mir dort so entgegenkommt, ist die gemeinsamen Kassen. Sie verkaufen alles und teilen es auf, je nachdem, was jemand braucht. Gellet, die Jünger, die sind 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und die Apostel, das sind die Jünger, die von Jesus gelernt haben. Was er gesagt hat, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat, möglichst genau. Und genau das haben sie 3 Jahre mit Jesus erlebt. Es steht, sie hatten eine gemeinsame Kasse gehabt. Der Judas hat die verwaltet. Es steht in der Bibel sogar ganz ehrlich, dass er es nicht immer ganz ehrlich gemacht hat. Und die Jünger haben dann der ersten Gemeinde, wo sie gemerkt haben, ui, jetzt wird es ein bisschen gross und da gibt es ja Leute, die haben gar nichts und so. Ist ja klar, sie machen das, was sie von Jesus gelernt haben und lehren auch das. Und die Menschen haben scheinbar ihr Herz aufgetan und da ist wirklich richtig etwas abgegangen. Die erste Gemeinde hat eigentlich das gelebt, was die Jünger mit Jesus erlebt haben, einfach dann ein bisschen im Grösseren. So die Fürsorge. Ah, und übrigens, gell, der Petrus, das ist einfach noch zum ein Appell, jetzt, ah, das müssen alle. Bei Jesus steht niemand, dass der Petrus sein Haus verkauft hat. Sie haben ja dort eine Gastfreundschaft genossen. Also einfach, um das auch noch ein bisschen relativieren, der Reif der ersten Gemeinde. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Bleiben beständig in der Lehre der Apostel. Da habt ihr euch sicher auch schon gefragt, ja, was ist die Lehre der Apostel? Ich kann nur noch mal sagen, Apostel sind Jünger von Jesus. Jünger damals hat geheissen, genau gleich wie unser Lehrer. Also die Lehre der Apostel ist das, was Jesus ihnen gelehrt hat. Das, was in der Evangelie steht. Das, was wir in der Bergpredigt lesen. Das werden sie weitergeben und gelehrt haben. Aber eben nicht nur Lehre für den Kopf, sondern ihnen auch gezeigt haben, wie das geht, wie das tut. Also das ist die Lehre, wo sie täglich drin geblieben sind. Und das Wort Lehre da im Griechischen, das ist ein aktives Wort. Also beständig in der Lehre bleiben. Also nicht nur 3-4 Jahre in einer Lehre, sondern einfach weiter ein Leben lang sind sie in dieser Ausbildung. Ich möchte euch dann einen Satz lesen von William Barclay, der in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte Folgendes schreibt. Eine der grossen Gefahren, denen die Kirche ausgesetzt ist, besteht darin, dass sie zu einer statischen Kirche ohne Bewegung wird, die nur rückwärts statt vorwärts schaut. Wir sollten jedoch stets vorwärts schreiten, denn der Reichtum Jesu Christi ist unergründlich und unerschöpflich. Wir Christen sollten nicht den Sonnenuntergang, sondern dem Sonnenaufgang hinterherwandern. Der Satz hat mich berührt und bringt etwas auf den Punkt von dem aktiven, in der Lehre der Apostel bleiben täglich. Dann haben wir in dem Text gelesen, dass sie täglich das Brot gebrochen haben oder eben das Abendmahl gefeiert und auch sonst Mahlzeiten gemeinsam eingenommen. Ich lese dort den Text nochmal. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Das haben wir eben letzten Sonntag gehabt, dass im Tempel geht, zusammen beten, am Sabbat besonders. Und dann, und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Heute geht es jetzt eben um das täglich zusammen sein in den Häusern und was sie dort gemacht haben. Und der Fokus ist mir dort ins Auge gumpet, eben sie brachen täglich das Brot in den Häusern. Also die haben täglich zusammen gegessen und scheinbar als Teil von dem Essen das Abendmahl gefeiert. Genau das, was die Jünger bei Jesus gelernt haben, beim letzten Mal mit ihm, wo er gesagt hat, tönt das, wenn er in Zukunft zusammen essen, zum Gedächtnis an mich. Und was hat Jesus dort gemacht bei dem letzten Mal? Man lesen es im Lukas 22, Verse 19 bis 20. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir dürfen davon ausgehen, dass zusammen das Abendmahl feiern, genau so, auch zu der Lehre der Apostel gehört hat. Dass sie das den Menschen beigebracht haben und gesagt haben, hey, das ist Jesus mega wichtig gewesen, unser letztes Essen mit ihm. Und er hat sich bei dem Essen schon gefreut, bis er es dann wieder mit uns feiern kann. Und das Mahl, das hat ganz einen wichtigen Aspekt. Denn durch das Mahl haben alle, die dort zusammen gefeiert haben, immer wieder erkannt, hey, unser Miteinander, unsere Gemeinschaft, die besteht in Jesus. Die besteht, weil wir an ihn glauben, weil wir durch das, was er gemacht hat, eins sind. Sie haben bei jedem Essen sich erinnert, dass Jesus mitten in jedem von ihnen ist. Das hat er versprochen, durch seinen Geist. Und dass Jesus mitten in dieser Gruppe dabei ist. Und sie haben auf Jesus geschaut bei diesen Essen. Sich erinnert, in was für einer Liebe sie angenommen sind. Dass Jesus sein Blut und sein Lieb gehabt für sie. Dass sie miteinander so zusammen sein können. Und das haben sie täglich gemacht. Sich an Jesu Wort erinnert. An seine Taten, an seine Liebe. An seine Auferstehung. An seine Himmelfahrt und die Worte der Engel, die gesagt haben, hey, genau so wird er wiederkommen. An die Worte von Jesus, der sich auf das Wiederkommen gefreut hat, um seine Jünger wieder zu sehen. Die Einheit und die Liebe und die selbstlose Hingabe, das ist das gewesen, wo die geeint haben. Und ich glaube, das Abendmahl ist da ein ganz zentraler Punkt gewesen, dass ihnen das gelungen ist. Das Feuer, glaube ich, das steckt ganz zentral in dem gemeinsamen so voll auf Jesus schauen. Auf ihn, wo sie eint. Ich bin mir sicher, dass sie nicht immer einer Meinung gewesen sind. Aber ich glaube, sie haben bei jedem Abendmahl erkennt, dass sie alle ja nur durch Jesus leben. Nur aus seiner Gnade und Barmherzigkeit, durch seinen Geist. und dass sie einen gemeinsamen Auftrag haben. Und ihr Auftrag ist, mit dem Weinstock, mit Jesus, eng verbunden zu sein und einander zu lieben, wie er Jesus sie geliebt hat. Jeder Einzel, so wie er vom Vater geliebt ist. Und ich glaube, wenn man das täglich macht miteinander, dann kann man, auch wenn man unterschiedlich ist, eben so eine selbstlose Liebe auf einmal Teil von einer Gemeinschaft werden, die uns, wenn wir es so lesen, echt fast überfordert, zumindest mich. Wir kommen dann nachher nochmal auf die Stelle im Johannes 15, wo Jesus gesagt hat, dass er will, dass sie eins sind, mit dem Weinstock, mit ihm verbunden und einander zu lieben, wie er sie geliebt hat. Aber jetzt, das ist jetzt eben so die Beschreibung von der ersten Kirche, so der dynamische Teil von Jerusalem. Und dort sind, das ist alles da beim Paulus, dann ist es falsch kopiert. Jetzt wollen wir noch anschauen, wer das war beim Paulus. Weil bei der ersten Kirche, dort sind ja eigentlich alles Juden gewesen, die da sich getroffen haben. Und das ist ein bisschen einfacher zum harmonisch sein, weil die haben eine gemeinsame Kultur. Sie haben einen gemeinsamen Glauben schon an Gott. Ein gemeinsames Erkennen von Jesus als ihrem Messias. Also das sind ganz viele super Voraussetzungen gewesen für die Dynamik, die man lesen. Und beim Paulus, wissen wir ja dann, der ist dann auf Korinth. Korinth ist wirklich bekannt gewesen als wirtschaftliche Hochburg, aber wirklich auch moralisch übel. Also da ist jetzt alles erlaubt und öffentlich gelebt worden, wo uns die Schamröte ins Gesicht treibt. Und er ist dort an und hat die Gemeinde gegründet. Und nachher kommen die Menschen zum Glauben. Ganz viele Menschen, die vorher in der Tempelprostitution gelebt haben und es war ein Pipegal gewesen. Es hat sie gar nicht gekratzt. Wieso? Sie haben gar nichts anderes gewusst. Und es sind Juden zum Glauben gekommen, die vorher so mit Gott in Verbindung, Reinheit, ihren Gesetz. Und die auf einmal zusammen das Abendmahl. Zusammen treffen in den Häusern. Hey, schon nur zusammen essen, war im Fall eine riesen Challenge gewesen. Lies mal ein bisschen Paulusbriefe, dann merkst du es. Schon nur miteinander Begegnung haben, ist für Juden und Heiden richtig Challenge. Und dort steht auch, dass sie sich in den Häusern getroffen haben, miteinander das Mahl gefeiert haben. Also da hat das Abendmahl von Jesus dann noch viel eine grössere Wichtigkeit gehabt, um diese Menschen zusammenzubringen. Und ich möchte euch noch zwei Stellen mitlesen aus dem Paulus, wo er Gemeinden grüßt. Die erste aus dem Korintherbrief, Korinther 16, 19 bis 20. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Hause Aquila und Priscilla, samt der Gemeinde bei ihnen. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Er grüßt da Korinther. Der Brief hat er wahrscheinlich geschrieben in Ephesus. Und die Aquila und Priscilla, die sind vorher in Korinth gsi, wo er Gemeinde gegründet hat, haben die gelebt. Und sind dort ein prägendes Paar gsi, wo auch dort schon Gastfreundschaft gelebt hat. Und die haben so, wie es aussieht, den Paulus auf Ephesus begleitet. Und sind nachher weitergezogen nach Rom. Weil jetzt lesen wir im Römerbrief und da begegnen uns die zwei schon wieder. Also die sind auch recht bereist gsi, Aquila und Priscilla. Ursprünglich sind sie aus Rom gekommen und haben dann dort müssen flüchten, bevor sie wieder zurück können. Ich lese euch noch aus Römer 16, Verse 3 bis 5 und 14 bis 16. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Asynkrius, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Herois und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Wir lesen hier von Gemeinden eben in den Häusern. Grüßet die zwei und die Gemeinde in ihren Häusern. Also auch da können wir davon ausgehen, dass Christen sich in den Häusern auch getroffen haben. Wenn immer möglich, auch gemeinsam an einem Ort. Wobei, beim Paulus war ja das schwieriger gewesen, weil die Heiden sind in den Synagogen nicht so wahnsinnig erwünscht gewesen. Also da ist das Miteinander in den Häusern und sonst einfach auch wichtiger geworden. Genau. Und jetzt, habe ich schon gesagt, das Abendmahl war an diesem Ort noch viel zentraler gewesen. Und darum, gerade wegen dem Abendmahl und dem Erkennen, wie einend das, das ist in Jesus, kommt jetzt der Paulus noch und sagt an beiden Orten, und darauf liegt der Fokus jetzt bei mir, grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Da wollen wir doch ein bisschen genauer heranschauen. Einfach nochmal die Gemeinschaft in diesen Häusern. Was hat das mit dem Abendmahl und eben mit dem Kuss auf sich? Jesus hat gewusst, dass das Eins-Sein mit ihm wirklich das Wichtigste ist. Und dass das entscheidend ist, dass Christen das begreifen. Wie fest eins er ist mit ihnen, wenn er sein Leben hingibt, dass er in uns wohnt durch seinen Geist. Aber dass, wenn er eben in mir wohnt und sagt, das gilt auch für deine, ich gehe jetzt mal davon aus, ich wäre ein Jude, und jetzt kommt da ein Heid zum Glauben, wo ich bis jetzt einen riesen Bogen um ihn gemacht habe, weil er einfach ein Leben lebt, wo ich nicht etwas damit zu tun habe, dann sagt Jesus, Dani, das gilt für ihn. Hey, der ist so eins mit mir wie du. Er lebt so aus meiner Gnade wie du. Wenn du das Abendmahl mit ihm feierst, es ist der Ort, wo du nicht nie anders kannst begreifen, wie fest geliebt ihr beide sind und dass du und er nur aus dieser Liebe zu Kind Gottes geworden sind. Und ich bin mit euch dran, ich bin mit euch unterwegs und ihr braucht einander. Yeah! Oder das Abendmahl, das kannst du dann noch feiern miteinander. Kannst du dann nachher gleich wieder getrennte Wege. Ich schaue dann einfach, dass ich mich in einem Haus treffe und er sich in einem anderen. Ja, so machen wir es zum Teil. Genau. Aber jetzt der Paulus, wie vielleicht ist das der Grund gewesen, dass er gesagt hat, hey und grüßet euch mit dem heiligen Kuss. Ja, super. Also Paulus, du willst mir jetzt sagen, dass wenn ich dem begegne dann gleich einmal, dass ich nicht nur mit ihm muss Abendmahl feiern muss, sondern dass ich ihm auch noch einen Kuss geben muss. Dort kannst du dann weh nicht mehr aus dem Weg gehen. Gell? Der Kuss war einfach ein Zeichen gewesen von Zuwendung, von Wertschätzung. Es war in dieser Zeit nicht unüblich gewesen, dass sich Leute einen Begrüßungskuss gegeben haben, aber nur in den gehobeneren Kreisen. Hey, das passt doch super, hat sich der Paulus gedacht. Wir sind Bürger und Erbe Gottes. Hey, sorry, gibt es noch einen gehobeneren Kreis? Also, das hat der Paulus sehr gut erkannt. Und Leute haben sich geküsst, die familiär miteinander verbunden waren oder sich emotional sehr nahe. Verwandtschaftlich oder emotional. Beim Paulus und dem Korintherbrief kannst du sicher sein, dass er sich nicht unbedingt auf die emotionale Nähe bezogen hat, sondern eben auf die verwandtschaftlich. Er hat sich gesagt, hey, ihr seid Kind Gottes. Ihr seid verwandtschaftlich näher, geht nicht. Also könnt ihr euch auch mit dem heiligen Kuss küssen. Und dann eben nicht einfach einen Kuss, sondern einen heiligen Kuss. Betont er extra. Und auch da hat er sich richtig etwas überlegt dabei, weil heilig ist nur jemand, nämlich Gott. Und du und ich und jeder Mensch, der mit Jesus in Beziehung kommt, der wird nur heilig durch das, was Jesus für uns da hat. Nicht aus uns selber. Also der heilige Kuss, der hat seinen Fokus wieder voll auf Gott und voll auf das, was Jesus da hat. Also jedes Mal, wenn die sich einen Kuss gegeben haben, ob freudig oder mit Zähnen knirschen, haben sie gar nicht anders können, als sich überlegen, warum um Himmels Willen geben wir uns jetzt einen Kuss? Es ist wegen Jesus. Und ich glaube, dann ist es auch nicht mehr so schwierig gewesen oder einfacher geworden. Und dann hat man vielleicht auf einmal angefangen, über so Vorbehalte reden. Und die Gemeinschaft ist ehrlicher und näher geworden. Und man lässt überall, dass das für die Leute rundherum anziehend war. Oder sonst haben sie es schon fast eher bekämpft. Auf jeden Fall, es ist aufgefallen. Und das ist ganz sicher aufgefallen in Korinth. Wenn sich da Juden und Heiden auf einmal öffentlich auch küssen. Wenn ein Herr seinen Sklave nicht haut, sondern vielleicht einen Kuss gibt, weil es auch sein Bruder ist. Ich weiß es nicht. Man lesen die Geschichte von Onesimus und seinem Sklave, der davon gerannt ist. Der Paulus schreibt es dort. Also total spannend. Und wie ernst es Paulus ist, hat er im Galaterbrief geschrieben. Wegen dieser verwandtschaftlichen Nähe. Dort schreibt er, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Also der heilige Kuss, der war eigentlich wie ein Training für die Leute in den Häusern, die miteinander Abendmahl feiern, um sich bewusst zu werden, wie eins sie sind in Christus. Ich habe das Thema nicht vergessen, gell? Wirklich, ich weiss noch, es geht um Kirche in den Häusern, aber ich glaube, die beiden Aspekte vom gemeinsamen Essen, vom eben voneinander lehren, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber die Menschen, die von euch abfärben, das sind nicht die, die einfach am Sonntag zusammen in den Gottesdienst gehen, sondern das sind die, die in den Häusern mit ihnen Zeit verbringen. Die Menschen, die auf mich abgefärbt haben, sind Menschen, die mit mir doch mehr Zeit verbracht haben, wo ich kann beobachten konnte, wie sie etwas machen. Und es dann je nachdem übernehmen. Wo mir das gelehrt haben, das ist Jüngerschaft. Und das hat Jesus in Bewegung gebracht. Und das lebt einfach auch von dieser Nähe in den Häusern. Wir kennen das ja. Bei uns ist es einfach eine kleinere Gemeinschaft in den Häusern. Meistens. Und ihr müsst auch keine Angst haben, ich will nicht den heiligen Kuss einführen bei uns in der Chrysona Rorbas Freistädtüfe. Also, vielleicht wette ich das sogar, aber ich habe viel zu viel Angst vor den kulturellen Barrieren und Grenzen und den ganzen Gesprächen, die verbraucht. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Hat jetzt jemand mal gesagt? Genau, nein, ist alles gut. Also, wir können dann am Donnerstag darüber reden, falls wir finden, das sei nicht nur anders, sondern müsste für uns sein. Aber ich will, dass ihr euch heute Morgen noch geschwind auf ein Gedankenexperiment einlädt. Weil Jesus hat unmissverständlich gesagt, was ihm absolut zentral wichtig ist. Und wir lesen das im Johannes 15, wo er das nochmal sagt, wo er das Einssein betont. Vor dieser Stelle, die ich jetzt lese, ist eben das mit dem Weinstock und der Verbindung mit ihm. Und ich lese euch jetzt noch die Verse aus Johannes 15. 12 bis 13, 16, 17, wo Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und die einzige Liebe, die uns so einen kann, ist Jesus. Und das ist das tägliche Abendmahl. Oder eben auch noch den Kuss. Und jetzt kommen wir zu dem Experiment. Du darfst jetzt die Augen zumachen, darfst es auch offenlassen. Stell dir jetzt irgendeine Person da in der Chrysona vor, wo du mit ihr ein- und ausgehst, wo du sicher auch schon x-mal mit ihr ein Abendmahl gefeiert hast. Nimm eine, wo jetzt die emotionale Nähe vielleicht nicht unbedingt gegeben ist, aber die verwandtschaftlich dafür sehr in Christus. Und stell dir vor, du hättest zu dieser Zeit von Paulus gelebt und dürftest du die dann beim Ausgang küssen? Als mit dem heiligen Kuss. Weil ihr beide von Jesus mega geliebt sind und er in euch lebt und euch zusammengeführt hat. Und lass den Gedanken mal zu. Schau, was da in deinen Gedanken abgeht. Schau mal die Widerstände an. Ich glaube, du kannst schon nur bei dem Gedankenexperiment ganz viel über dich lernen, über deine Beziehung zu dieser Person, aber vor allem über die Kraft von Jesus, die uns eins macht. Und seiner Liebe zu dir und zu dieser Person. Wir nehmen uns einen kurzen Moment Stille. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Welt echt mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deinem Leben, mit deinem Lehren total verändert hast. Ich danke dir für die Kraft von deiner Liebe und von deiner Erlösung. Und ich danke dir auch, dass dein Wort uns immer wieder herausfordert, wie tief die Erlösung geht, wie tief die Verbundenheit geht mit dir und dem Vater. Aber auch zu jedem, der sich zu dir bekennt und an dich glaubt und sich auf deinen Namen taufen lässt. Wo wir eins sind durch dich, weil du uns erwählt hast. Weil du uns zu Kind Gottes gemacht hast. Ich danke dir auch für die Herausforderung von Paulus mit dem heiligen Kuss, der jetzt bei uns einfach noch nicht dazu passt, nicht in die Kultur passt, ziemlich speziell wäre und man gleich uns darf überlegen, was das mit uns macht. Ich danke dir, bist du mit in den Überlegungen gewesen und führst du die weiter und begegnest du uns weiter. Danke, Jesus. Amen.